Deutschlandfunk.
Aminadab von Maurice Blanchot. Dritter Teil. Thomas betritt einen Vorraum. Die erste Person, die er dort sieht, ist Barb. Barb lächelt ihm freundschaftlich zu. Sie sitzt vor einem kleinen Tisch, auf dem große Tuchstücke liegen. Der Stoff scheint rau zu sein.
Ein rauer, dicker Stoff, ja. Die Nadel dringt kaum durch. Nun, sagt Thomas, eine große Aufgabe für Sie, oder?
Wann erholen Sie sich denn? Niemals kann ich Sie treffen, ohne dass Sie mitten in einer Arbeit sind. Barb antwortet, alle arbeiten hier viel.
Ja, alle. Es gibt viel zu tun in so einem Haus.
Ich glaube jedoch, sagte Thomas und setzte sich nahe zu ihr, dass Sie mehr als andere arbeiten. Was nähen Sie denn gerade?
Es ist Arbeit für die Kranken. Damit ist man nie fertig.
Barb sah müde aus. Ihre bemerkenswert feinen Züge drückten keine Zufriedenheit aus.
Verzeihen Sie, wenn ich mich in Ihre Angelegenheiten einmische, aber ich kann nicht umhin, Ihr schönes, müdes Gesicht zu sehen.
Hatten Sie Ärger?
Die Dienerin schloss für einen Moment die Augen, fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Sie sagte, es ist immer so.
Erst gibt es neue Kranke und dann weiß man nicht, wo einem der Kopf steht.
Ihre Finger zogen nachlässig am schwarzen Faden, der das Tuch säumte.
Viele neue Kranke?
Ach, weiß ich. Keiner weiß, was hier passiert. Man begnügt sich damit, uns zu befehlen, alles instand zu setzen.
Manchmal kommt ein Dutzend, manchmal einer, manchmal niemand.
Aber wir arbeiten hier tags und jede Nacht.
Eine schlechte Methode, sagte Thomas. Aber da ich nun die Freude habe, Sie hier zu treffen, sagen Sie mir bitte, war nicht die Rede von einer Botschaft für mich?
Eine Botschaft?
Ganz und gar. Sie waren damals bei einer großen Reinigungsarbeit. Ich erinnere mich ungefähr an Ihre Worte. Ich habe, sagten Sie, eine Botschaft. Und dann fügten Sie noch hinzu, warten Sie, bis ich hier fertig bin.
Ja, ich erinnere mich sehr gut. Aber habe ich wirklich von einer Mitteilung gesprochen?
Nicht gerade von einer Mitteilung, von einer Botschaft. Ich bin Ihnen danach in die Zimmer zu einem alten Mann gefolgt, der Ihnen zufolge eine Krankheit vortäuschte. Dann wurde ich aufgehalten und habe Sie verloren.
Das war nicht die ganze Wahrheit, wie Thomas sich dachte. Er war es nämlich, der freiwillig das junge Mädchen verließ, um seinen Weg im Haus allein zu finden. Doch das musste sie jetzt nicht wissen.
Hatten Sie nicht einen Begleiter?
Ja, tatsächlich, sagte Thomas verärgert. Wir haben uns gerade getrennt.
Oh, das ist unangenehm. War er nicht groß und kräftig? Nun werden Sie allein entscheiden und handeln müssen.
Sie schaute Thomas aufmerksam an und er hatte den Eindruck, dass sie ihn in ihrer Erinnerung zunächst mit Dom verwechselt hatte. Diese Botschaft war vielleicht für ihren Begleiter bestimmt.
Das ist unmöglich. Denken Sie nach, so eine Verwechslung hätte ich nicht vornehmen können. Ich habe große Lust, die Worte zu wiederholen, derer Sie sich bedient haben.
Na los, sagte Barb, die mit ihrer Arbeit aufgehört hatte, um dem Gespräch besser zu folgen.
Täusche ich mich oder nannten Sie ihn nicht mein Liebchen?
Und warum nicht?
Haben Sie ihn nicht auch Herzchen, dieser kleine Liebste, genannt? Natürlich, es handelte sich in Ihren Gedanken nur um herzliche Begriffe. Allerdings musste ein Fremder wie ich davon überrascht sein.
Da gab es nichts, was sie überraschen musste. Es ist die natürliche Redeweise unter Angestellten.
Unter Angestellten? Fragte Thomas. Er hätte es gern dabei belassen, doch er konnte nicht umhin zu ergänzen.
Dom, Sie erinnern sich doch. Dom war kein Angestellter.
Das war nun eine Aussage, die jede Erwiderung zurückwies. Was das junge Mädchen nicht daran hinderte zu erklären, was soll er also gewesen sein?
Wie soll ich Ihnen da antworten? Klar ist, dass wenn die Mitteilung wirklich wichtig gewesen wäre und wenn jemand sie mir zur Aufbewahrung gegeben hätte, dann wäre sie nicht vergessen worden. Was man mir einmal gesagt hat, bin ich in der Lage, noch 10 Jahre später zu wiederholen. Ohne ein Wort auszulassen.
Das ist ein Vorzug, der zu vielen anderen hinzukommt, sagte Thomas. Er wird unsere kleine Nachforschungsarbeit erleichtern.
Barb begann wieder zu nähen, als sollte die Arbeit ihr während der Unterhaltung Halt geben. Es schien, dass sie dem Gespräch große Bedeutung beimaß, was Thomas zunächst entzückte, ihn letztlich aber auch beunruhigte.
Auf jeden Fall konnten meine Worte nicht den Dienst betreffen. Ansonsten hätte ich es ihnen mitgeteilt, während ich arbeitete. Wir sind im Allgemeinen sehr frei in unseren Äußerungen. Aber natürlich ist das anders, wenn uns während der Arbeit ein Gedanke kommt, eine eigene Erinnerung, die wir nicht ohne Unangemessenheit ausdrücken können. Dann verschieben wir es auf einen anderen Moment. Wir arbeiten weiter und beim Arbeiten verlieren wir die Erinnerung daran, was für alle gut ist.
Verstehen jetzt, und sie fügte es mit einem fröhlicheren Lächeln hinzu, warum mir diese ganze Angelegenheit aus dem Gedächtnis gefallen ist. Ich verstehe es, ja, sagte Thomas.
Warum liegt Ihnen denn die Sache mit der Botschaft so am Herzen?
Wie könnte es anders sein? Sie selbst kommen aus Gegenden, zu denen man nicht leicht gelangt und die mich auf unwiderstehliche Weise anziehen. Ihr Gedanke war der einzige Weg, der mir hätte erlauben können, dorthin zu gelangen.
Immer müssen Sie übertreiben, sagte das junge Mädchen, legte ihre Arbeit weg und schaute ihn seufzend an. Sie verhalten sich wie ein Kind.
Sie geben gewissen Wörtern allzu viel Sinn. Und andere vernachlässigen sie. Man weiß gar nicht, warum.
Was habe ich also beiseite gelassen, fragte Thomas. Meine Verabredung, sagte das junge Mädchen.
Ihre Verabredung? Das ist überraschend. »War denn die Rede von einer Verabredung gewesen?«
»Ha, jetzt habe ich sie. Ich hatte sie vergeblich gebeten, auf mich zu warten, damit wir uns wiederfinden konnten. Sie haben aber keinerlei Wert auf dieses Angebot gelegt.«
»Ich habe nicht nur auf Sie gewartet, Fräulein Barb«, sagte Thomas, »sondern ich bin Ihnen gefolgt.«
»Kein Wort Ihrer Erklärungen wollte ich nämlich verpassen.«
Das junge Mädchen schüttelte bedrückt den Kopf. Worum ich sie gebeten hatte, und diese Bitte hatte ihren Preis, war, auf mich zu warten.
Ja, und zwar ohne, dass sie von selbst das suchen, was sie nicht erreichen konnten. War das so schwierig? Ungeduldig wie sie sind, haben sie es vorgezogen, mich gehen zu lassen, während sie ihren Weg nach Gutdünken fortsetzten.
Es war kein so schlechter Weg, oder? Sagte Thomas, da er mich jetzt erneut zu ihnen geführt hat.
Nein. Nun ist alles anders. Unten konnte ich Ihnen noch helfen. Ich war weniger vom Dienst beansprucht. Und Sie selbst waren ein anderer Mensch. Ihr gesundes Aussehen machte Sie attraktiv, diese Überfülle an Kräften. So unwissend Sie auch waren, man sagte sich, dass Sie außerhalb des erbärmlichen Treibens hier bleiben würden, in dem sich alle verlieren. Stattdessen wählten Sie einen anderen Weg, einen hochmütigen Weg, auf dem ich selbst Ihnen nicht folgen kann.
Sie machen mir schwere Vorwürfe. Und Sie sind gewiss gerechtfertigt. Einverstanden. Aber ich sah nur einen Weg. Den, der mir erlaubt hat, Sie wiederzufinden.
Mich wiederzufinden, sagte Barb. Glauben Sie, dass Sie mich wiedergefunden haben?
Das wäre nur eine Illusion. Sie sind blindlings drauf losgelaufen. Was kann ich Ihnen denn noch sagen? Sie wissen zu viel, um mich zu hören. Meine Warnungen könnten Sie nicht zurückhalten auf dem Abhang, auf dem Sie rutschen.
Ich hätte mich vielleicht länger gedulden sollen.
Das junge Mädchen wollte die Arbeit wieder aufnehmen, doch Thomas schob das Tuch zur Seite und legte eine Hand auf ihren Arm. »Fräulein Barb«, sagte er zu ihr.
»Ich weiß, Fräulein Barb, dass ich Sie, wenn Sie beschlossen haben zu schweigen, vergeblich anflehe zu sprechen. Sind Sie sich über den Zustand im Klaren, in den Sie mich stürzen? Wo soll ich jetzt hingehen? Was soll ich tun?«
»Gebe es der Himmel, dass Sie wirklich am Ende Ihrer Kräfte wären.« und meine Worte Sie entmutigen könnten, indem Sie Sie von allem abbringen, was Sie im Kopf haben. Nichts Besseres könnte ich Ihnen wünschen. Aber ich sehe Sie überzeugt, einen Weg zurückgelegt zu haben und irgendwo angekommen zu sein. Selbst wenn Sie nicht so dumm wären, zu glauben, dass Sie dem Ziel nahe sind, denken Sie, dass das Ziel zumindest näher gerückt ist. Nein, sagen Sie nichts. Ich sehe auf Ihren Lippen, was Sie antworten wollen, aber es gibt nichts, worauf Sie stolz sein könnten. Ihre Spaziergänge, Ihre Untersuchungen, all Ihr persönliches kleines Kommen und Gehen ist bedeutungslos. Sie könnten jahrelang ohne Pause hoch und runter steigen und tausende Male das Haus von oben bis unten besichtigen, ohne dass die Wahrheit davon auch nur im geringsten berührt würde.
Alles, was Sie erreichen können, sagt Barb, das einzige Ergebnis Ihres Treibens wird sein, dass Sie vergeblich Ihre Kraft verschwenden.
Ja. Und dass Sie in dieser verdrießlichen Träumerei schwächer werden. Bis zu dem Moment, in dem Sie nicht einmal mehr genug Lebenskraft haben, um sich am letzten Platz zu halten. Einem solchen Ende setzen Sie sich aus.
Man hört noch den Raum vom Strom ihrer Worte vibrieren.
Barb hatte das Laken, an dem sie energisch nähte, auf die Knie genommen. Es schien, dass die lange vernachlässigte Aufgabe keinerlei Verspätung duldete. Thomas sah sie mit Unbehagen ihre Näharbeit in einem immer schnelleren Rhythmus fortsetzen. »Ich war Zeuge in einer Angelegenheit, die die Angestellten betrifft«, sagte er plötzlich. »Eine banale Angelegenheit«, sagte das junge Mädchen, ohne die Arbeit zu unterbrechen.
»Sollte ich Sie nicht weiterverfolgen?«
»Gewiss, aber Sie werden sie ohnehin weiterverfolgen. Man hat Ihnen wahrscheinlich viel über das Personal hier erzählt. Die Angelegenheit, von der Sie sprechen, wird Sie so lange in Anspruch nehmen, wie sie in Ihrem Einflussbereich bleibt. Sie wird verpuffen, sobald Sie sich entfernt haben.«
»Kennen Sie diese Angestellten denn nicht?« sagte Thomas. »Immer diese Fragen«, erwiderte das junge Mädchen unzufrieden.
»Wie sollte ich sie nicht kennen? Ich kenne sie alle.«
»Sie sind Teil des Personals?«
»Gehen wir davon aus. Man kann immer sagen, dass man zum Personal gehört. Wie man auch immer vorgeben kann, Mieter zu sein.«
»Ich verstehe. Aber als ich von Ihnen sprach, dachte ich an etwas ganz anderes. Wenn man Sie sieht, dann denkt man nicht an Ihre Tätigkeit, an die Dienste hier im Haus, die Sie erweisen, oder an Ihre Stellung, die ansehnlich sein muss. Es sind ganz andere Überlegungen, die man anstellt. Es gibt also etwas, das mich bei Ihnen hält. Und was sollte das denn sein, wenn nicht die Hoffnung auf ein schöneres Leben? Das Sie einem geben, ohne es zu wollen.«
»Das sind nur Träumereien«, sagte das junge Mädchen leise. »Ich bin nur eine demütige Dienerin.«
»Schauen Sie sich doch um. Wird die Dunkelheit nicht undurchdringlicher? Meine Lampe hier genügt kaum, um mich zu erhellen. Und ich, die ich sehr gute Augen habe, erkenne Ihre Züge bereits nicht mehr. Wie könnten Sie mir noch Ihre Blicke zuwenden?«
»Aber bleiben Sie ganz ruhig«, sagt Barb, »und verjagen Sie all diese Bilder aus Ihrem Geist, die ihn quälen. Ihr Weg endet hier.«
»Ja, alle Auswege sind geschlossen. Wo könnten Sie noch hingehen?«
»Wohin? Nach oben«, sagt Thomas.
»Was denn? Schon wieder nach oben? In die oberen Stockwerke?«
Thank you. Sie wollen mich also zwingen, Ihnen etwas zu enthüllen, was verboten ist? Schweigen Sie doch. Ihre Worte machen mich krank.
Ich weiß, ich weiß. Meine Art zu sprechen empört Sie. Aber es ist besser, die Dinge auf einfache Weise zu sagen. Ich werde Sie also nochmals entrüsten, indem ich erkläre, dass ich meiner Ansicht nach, wenn ich mit den oberen Etagen kommunizieren könnte, recht nahe daran wäre, mit meiner Unbekannten in Beziehung zu treten.
Nach dem, was Thomas zu sehen geglaubt hatte, wohnte sie in der zweiten oder dritten Etage, in einer der Wohnungen, die zur Straße zeigten.
Mit solchen Orientierungspunkten dürften Nachforschungen nicht schwierig sein. Zudem habe ich nicht die Wahl. Ob schwierig oder nicht, ich muss alle meine Kräfte darauf verwenden. Was sagen Sie zu diesem Vorhaben?
Was für eine Stille ihn nun umgab. Ihre Lippen, die er inbrünstig betrachtete, bewegten sich. Als hätten sie persönlich etwas zu sagen, woran sich aber die übrige Person nicht beteiligen wollte.
Ich versuche, Ihre Worte zu verstehen. Aber wie ich es auch mache, sie ergeben für mich keinerlei Sinn. Den wenigen Bruchstücken zufolge, die ich erfasse, glaube ich zu erraten, dass sie Hilfe erwarten. Und dass diese Hilfe von jemandem geleistet werden sollte, der dort oben wohnt. Ein komischer Gedanke. Sie wissen zweifellos nicht, dass es niemanden in den höheren Etagen gibt.
Niemanden? Fragte Thomas. Nein, niemanden, wiederholte das junge Mädchen.
Dort oben gibt es nichts. Nichts und niemanden.
Nichts? Wirklich gar nichts? Sagte Thomas wieder. Barb schüttelte den Kopf.
Alles leer, verlassen, staubbedeckt und unbewohnt. Ihr Botschafter mag vielleicht Ihre Botschaft akzeptieren, sie auswendig lernen und dort unter Lebensgefahr hochtragen. Er würde aber niemanden finden, dem er sie übergeben könnte.
Ich habe verstanden. Das ist unmissverständlich. Ihre Sprache ist so deutlich, wie es nur geht. Ich habe dennoch Mühe zu glauben, dass ich mich geirrt habe, als ich bei den höheren Etagen eine Person am Fenster sah. So deutlich, wie mir scheint, dass ich sie leicht wiedererkennen würde, wenn sie sich erneut zeigt. Während Ihrer so ausführlichen Erklärung, Fräulein Barb, war ich verblüfft über gewisse Widersprüche. Widersprüche zwischen dem, was Sie mir vorher erklärt hatten, und dem, was Sie mich danach zu glauben baten.
Also, Fräulein Barb, sagt Thomas, erklären Sie mir bitte, wie Sie, nun ja, mit einigen äußerst interessanten Details, den Zustand haben beschreiben können, in dem sich diese berühmten Wohnungen befinden. Während, wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, Sie ebenso behauptet haben, dass man keinerlei Erinnerungen an die Aufenthalte dort oben bewahren könne.
Das bekümmert mich. Gibt es nicht vielleicht Ihrerseits eine Verwirrung?
Ja, eine Verwirrung, die Sie dazu brächte, die Abwesenheit von Erinnerung mit dem Wort nichts zum Ausdruck zu bringen, das Sie so energisch wiederholen.
Nichts. Ein Wort, das Sie anschließend, da es schwer zu gebrauchen ist, bedeutsamer gemacht hätten, indem Sie es mit dem Bild einer ausgeräumten und staubigen Wohnung ergänzten. Ich hatte jedoch den wahrscheinlich irrtümlichen Eindruck, dass, obgleich Sie an Ihren kurzen Aufenthalt oben eine Erinnerung im eigentlichen Sinne bewahren, Sie von dort ein außergewöhnliches, unaussprechliches Gefühl mitgebracht haben. Etwas ganz und gar Einmaliges, das nur jenseits unseres Alltagslebens genossen werden konnte.
»Wo sehen Sie da Widersprüche?« erwiderte Barb. Sie hatte ihre Arbeit beinahe beendet und saß steif auf dem Stuhl, ohne nach rechts oder links zu schauen, als hätte sie alle ihre Kräfte auf die letzten Nähstiche konzentrieren müssen. Sie sprach mit einem sanfteren Ton, mit der so angenehmen Stimme, die sie am Anfang hatte.
»Es gibt nur einen Widerspruch zwischen Ihren Hoffnungen und dieser Welt, die keine zulässt. Wollen Sie die Wahrheit erfahren?«
»Ja«, sagte Thomas. »Im Prinzip müsste ich aber Stillschweigen bewahren«, meinte Barb. Es ist streng untersagt, über diese Fragen zu sprechen.
Man fürchtet, dass die Worte, so gut sie auch gewählt seien, so heikle Fakten nicht angemessen ausdrücken können. Wenn ich jedoch dieses Verbot übertrete, dann weil ich die Hoffnungen nicht ertrage, in denen ich sie sich verlieren sehe, und weil sie zudem keine Gelegenheit haben werden, einen schlechten Gebrauch von der Wahrheit zu machen.
Die meisten, die das Haus betreten, sagte Barb, werden zunächst von den Wünschen getrieben, die auch sie empfinden. Einige empfinden sie so heftig, dass sie nicht voranschreiten können, sie sind festgenagelt. Diese sind vom ersten Schritt an verloren. Sie werden eingeschlossen, damit sie nicht die Atmosphäre des Hauses stören, die bereits sehr unrein ist. Andere leben im Gegenteil lange im Gebäude, ohne aus dem Müßiggang, den sie genießen, auszubrechen und ohne von der Unruhe der Veränderung angezogen zu werden. Das sind gute Mieter.
Ja, solche guten Mieter akzeptieren ihr Los. Sie unterwerfen sich den Regeln. Erst nach und nach infolge ihres Umgangs, da sie inmitten andauernder Intrigen hier leben, bei denen alle temperamentvoll debattieren, erfasst sie das Fieber und sie beginnen nach oben gedrängt zu werden.
Natürlich handelt es sich für die meisten nur um eine innere Wanderbewegung, sagt das junge Fräulein weiter.
Wo wären wir, wenn diese Menge daran dächte, sich wirklich zu bewegen?
Einige kommen niemals über die ersten Stufen hinaus, sagt Barb. Andere kommen bis zur Schwelle und bleiben dort liegen.
Sie sind nichts mehr, aber sie sind noch alles.
Das junge Mädchen scheint seine Arbeit beendet zu haben. Sie sagt, die Wohnung ist ruhig und leer. Und es gibt nichts mehr zu wünschen, weil es nichts gibt.
Was mögen Sie also am Fenster gesehen haben? Die Fensterläden sind geschlossen und man kann sich nicht nach außen lehnen. Wenn manchmal ein Lichtstrahl durch die Jalousien dringt, dann ist er so schwach, dass man ihn gar nicht bemerkt. Und erst später, wenn man hinabsteigt oder aber lange danach, bemerkt man ihn, als könnte er einen nur erhellen, wenn man in die dunklen Zimmer zurückgekehrt ist. Nein, Sie sind Opfer einer Illusion gewesen. Sie haben geglaubt, dass man Sie ruft. Aber niemand war da. Und der Ruf kam von Ihnen. Ich werde die Tür öffnen. Sie werden einen kurzen Blick hineinwerfen. Man hat gerne Raum vor sich, wenn man für einen Moment im Zimmer eingesperrt gewesen ist. Ich widersetze mich wieder den Befehlen. Schauen Sie also schnell hin.
Durch die Öffnung bemerkte Thomas ein langes Gewölbe, das auf niedrigen und massiven Säulen ruhte, die in kleinen Bögen zusammenliefen. Er sah recht deutlich die ersten Säulen, doch nach zwei Dritteln des Schiffs sah er nichts mehr. »Schließen Sie die Tür«, sagte er, da er feststellte, dass er die Schatten nicht durchdringen konnte. »Es ist genug für heute.«
Thomas ist für einen Augenblick reglos. Der Raum hier erscheint verblüffend niedrig, winzig. Es scheint nun, da er aufrecht steht, dass er ihn von oben betrachtet.
Es scheint ihm sogar, dass er nun die Decke mit dem Kopf durchstoßen hat und nicht mehr erkennt, was unten zu seinen Füßen passiert.
Thomas Augen trüben sich, als er nach oben schauen will. Und er fällt schwer auf den Boden.
Nach diesem Sturz war Thomas für lange Zeit krank und verlor die Erinnerung an die Ereignisse. Erst im Laufe seiner Genesung betrachtete er das Zimmer, in dem er eingeschlossen war, und das Bett, auf dem er ruhte.
Das Zimmer war groß und hell. Mehrere Gemälde schmückten die Wände, und auf dem Tisch standen eine Wasserkaraffe und ein halbgefülltes Glas. Er trank. Seine Lippen brannten noch, die Augen schmerzten. Er war gewiss sehr krank gewesen. Dennoch trat er aus dem Zimmer und, überrascht von der Ruhe und der Stille, die in diesem Teil des Hauses herrschten, zögerte er, weiterzugehen.
Gegenüber sah man eine angelehnte Tür. Jemand befand sich dort drüben im Raum. Von Zeit zu Zeit konnte man Schritte hören.
Er trat ein. Als er eine Frau bemerkte, die halb hinter einem Sessel versteckt war, entschuldigte er sich, überstürzt. Sie drehte sich langsam um und richtete ihren Blick, einen schönen und traurigen Blick, starr auf die halb geöffnete Tür. Würde sie ihm antworten?
Thomas wartete nun lange, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, den Kopf nach vorne geneigt, als wäre er beim Wachestehen eingeschlafen.
Hallo? Warum antworten Sie nicht?
Waren diese Worte wirklich an Thomas gerichtet? Er regte sich nicht.
Ich habe Sie mehrmals gerufen. Endlich sind Sie da. Ihr Dienst lässt sehr zu wünschen übrig.
Überraschende Worte. Nachdem sie ihm die Zeit gelassen hatte, diesen Tadel anzunehmen und zu verstehen, fügte sie hinzu:
Verlieren Sie keine Zeit.
Nun müssen Sie Ihren Fehler vergessen machen.
Machen Sie sich ans Werk. Hallo? Hallo, ich sagte, verlieren Sie keine Zeit. Machen Sie sich ans Werk.
Ich warte selbst auf einen Hausangestellten.
Die junge Frau verweilte nicht bei dieser Überlegung und trat zurück in den Raum, ohne die Tür wieder zu schließen.
Ihre Worte ähnelten denen, wie man sie an einen Diener richtet. Der Tonfall war streng und verächtlich.
Mit einer autoritären Geste entließ sie ihn und zog sich in eine Ecke des Zimmers zurück. Thomas ging schnell hinaus und suchte im Gang nach Gerätschaft, die er brauchen würde.
Der Flur hier war gewaltig. Beinahe vollständig in Dunkelheit getaucht, hatte er das Erscheinungsbild eines Minenstollens, dessen Decke unsichtbar war, mit Nischen, riesigen Rohren, tiefen Aushöhlungen, die auf Holzbalken oder Eisenträger folgten.
In einer Kammer fand er Besen, Eimer und ein Tuch und machte sich nun an die Arbeit. Die junge Frau, angezogen vom Lärm, Thomas stieß mit seinem Besen heftig gegen die Wand, kam zurück und sagte durch die Tür hindurch, so als wäre er nicht mehr würdig, dass man von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprach: Während Ihrer Abwesenheit haben Sie eine Benachrichtigung erhalten.
Es betrifft die Angelegenheit, in der Sie Zeuge sind. Man ließ Sie wissen, dass Sie im Moment die Aufgaben der beiden Angestellten auszuführen hätten.
Was für eine unangenehme Stimme. Thomas hatte gerade bemerkt, dass die Tür zu seinem Krankenzimmer gegenüber hermetisch verschlossen war. Ohne den geringsten Laut wahrzunehmen, drückte er das Ohr an die Tür. Dann neigte er sich zum Boden, um einen Lichtstrahl zu entdecken, doch ein großes Abdichtungspolster verstopfte jeden Durchblick. Wie bei vielen Türen im Haus gab es weder Riegel noch Schloss. Man öffnete sie von innen. Mit der Stirn gegen den Türstock gelehnt, blieb er stehen.
Stunden vergehen. Thomas kann sich nicht entschließen zu klopfen. Nichts zieht ihn in diesen Raum und nichts zieht ihn nach draußen.
Ein Gefühl von Leere und Hilflosigkeit.
Wie mühselig das alles ist.
Wie schwer diese Stille.
Wieder geben seine Knie nach. Und er fällt.
Wer ist da? Hallo? Was ist denn?
Von innen fragte die junge Frau, was ist denn? Es konnte nur sie sein, doch erkannte er ihre Stimme nicht wieder. Öffnen Sie mir, sagte er, ohne deutlicher zu werden. Er lag halb auf dem Boden ausgestreckt. Die junge Frau reichte ihm die Hand.
Wieder Sie!
Thank you.
Vielleicht werden Sie sich später auch um die Zimmer kümmern müssen.
Und betrachtete Thomas aufmerksam, wie um sich zu versichern, dass er sich nicht verändert habe.
Könnte ich einige Augenblicke hier verbringen? Fragte er nun in dreistem Tonfall.
Ihr Dienst bindet Sie an den Vorraum. Gut, ich fordere Sie also auf, wieder Ihren Dienst aufzunehmen.
Thomas begann, mit einem Tuch die Parkettstäbe zu scheuern. Doch die Flecke am Boden ließen sich nicht so leicht entfernen. Da er das schlechte Ergebnis der Arbeit seiner mangelnden Kraft zuschrieb, zog er sein langes Jackett aus und gab sich vollständig der Arbeit hin. Um die Staubkörner zu erreichen, die in den Rillen festsaßen, musste er ein Binsenbüschel aus dem Besen reißen, das in die Vertiefungen der geschnitzten Teile eingeführt werden konnte.
Die Arbeit war aber heikler als gedacht. Je mehr kleine Einkerbungen freigelegt wurden, desto feinere konnte man noch entdecken.
Eine Holznadel brachte ihrerseits langsam weitere bisher unsichtbare Verzierungen zutage. Die Nadel war aber bald nicht mehr zu gebrauchen, und er musste seine Nachbarin um eine Stecknadel als Ersatz bitten. Die junge Frau, die ganz nah zu sein schien, wahrscheinlich um den Verlauf der Arbeiten zu überwachen, ließ einen dünnen Stift in seine Hand gleiten, den er kaum fassen konnte, so klein war er. Mit diesem neuen Werkzeug begann er nun, neue Linien zu bahnen. Die Kreise, die er zog, waren wie verschiedene Wege eines Labyrinths, das stets ohne Ausgang blieb.
Ein Knäuel, das noch immer nicht ganz entwirrt war. Vielleicht war es irgendein Grundriss oder nur eine bloße Verzierung. Nun, es war wohl bedeutungslos.
In einer Ecke bemerkte Thomas ein kleines Fenster, das ihn durch sein baufälliges Aussehen überraschte. Die Bretter, in denen eine Holzzarge verlief, waren in schlechtem Zustand und an verschiedenen Stellen sogar gebrochen. Die Feuchtigkeit hatte bereits die Gleitschienen aufplatzen lassen, und um den Fensterladen am Herunterfallen zu hindern, war er grob mit diagonalen Querstreben vernagelt. Thomas versuchte, diese Bretter zu lösen, aber natürlich wollte es ihm nicht gelingen. Alles blieb vernagelt und verriegelt. Er rüttelte vergeblich. Dann, in der Hoffnung, irgendein Geräusch von außen wahrzunehmen, beugte er sich vor. Er zog sogar den Vorhang hinter sich zu und ließ in diesem Augenblick das Zimmer, die junge Frau sowie alles Übrige außer Acht. Er wartete.
Tatsächlich wird eine Stimme laut. Sie ist noch schwach.
Ja, es bedarf einer Art Glaube, um ihr zu folgen, ohne sie mit dem Klang der eigenen Stimme zu verwechseln, deren Echo sie aber gleichsam ist.
Die Stimme erinnert an die Art von Schreien, wie man sie beim Betreten des Hauses hier wahrgenommen hatte.
Thomas hört sie mit klopfendem Herzen, so als würden sie seine Klagen wiederholen.
Nachdem er dieser Apparatur länger das Ohr zugewandt hatte, konnte er bemerken, dass die Stimme aus dem Zimmer hier kam. Ungestüm hob er den Vorhang und sah die junge Frau auf den Stufen stehen, die zum zweiten Teil des Raumes führten.
Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste nicht, dass Sie mich gerufen haben.
Ich habe Sie nicht gerufen.
Aber da nun Gelegenheit ist, Ihnen eine Bemerkung mitzuteilen, werde ich Sie wissen lassen, dass die Apparatur, für die Sie sich dort interessieren, nicht mehr in Betrieb ist.
Sie ist nicht mehr in Betrieb?
Er sagte es überrascht, obgleich er das ja bereits selbst festgestellt hatte.
Deshalb ist es nutzlos, dass Sie versuchen, sie wieder instand zu setzen.
Ich glaubte allerdings, dass Sie sie verwendet hätten, um die Benachrichtigung zu hören, die mich betraf.
Die junge Frau zuckte mit den Schultern. Auf jeden Fall ist sie nun außer Betrieb.
Hören Sie also auf, sich darum zu kümmern, ja?
Falls der Wunsch besteht, sich nützlich zu machen, gibt es hier andere Arbeiten, die Sie erfordern?
Gerade bemerkte Thomas, dass sie sich nun darauf vorbereitete, den Raum zu verlassen. Zornig warf er alle Gerätschaften in den Gang und sagte mit einer Stentorstimme: »Bleiben Sie hier, ich bitte Sie.«
Seine Worte hallten wie ein Donner durch den Saal. Er war so entsetzt, als ob er selbst Empfänger eines ungeheuren Befehls geworden wäre. Er hatte nicht gewagt, sich umzudrehen, und schloss wieder sanft die Tür.
Er beeilte sich auch, den Riegel zu bewegen und den Schlüssel umzudrehen, aber irgendetwas hatte den Mechanismus gestört. Oder war er so ungeschickt geworden, dass er die einfachsten Aktionen nicht mehr ausführen konnte?
Es gelang nicht mehr, die Klinke zu lösen. Und man konnte trotz sorgfältiger Untersuchung der Tür keinen Grund für die Störung entdecken.
Thomas verstand, dass sie nun von beiden Seiten verschlossen war und wurde sich erst langsam des Unglücks bewusst. Mit gesenktem Haupt saß er im Sessel, schloss die Augen und träumte.
Hier. Aber das wissen Sie wohl.
Die junge Frau weckte ihn aus diesem Traum. Sie war halb hinter einem Pult verborgen. Ihr Gesicht war über ein Heft gebeugt, in dem sie blätterte. Ihre Füße von einem schönen weißen Tuch bedeckt.
Sie war sehr jung. Ihre strenge Miene wurde dadurch nur noch mehr betont. Man konnte sich denken, endlich, da ist eine gute Seele, die einen nicht in solcher Verzweiflung belassen wird. Ja, jetzt wird wohl alles schnell geregelt.
Die junge Frau beugt sich vor, plötzlich. Sie wirft sich auf Thomas' Gesicht, berührt es leicht mit ihrem Mund.
Wie ein junges Tier ist sie.
Wütende Bisse in seinen Mund.
Wie ein junges Tier.
Eine rasende Umarmung. Eine Hand. Ins Gesicht drückend.
Wie um diese Quelle falscher Worte zu erschöpfen.
Es sind Augenblicke von Dauer. Thomas kämpft, verzweifelt. Nicht um sein Leben, sondern um seinem Leben so ein Ende zu setzen.
Gut, dann hören Sie jetzt zu.
Manchmal hört sie auf. Schaut mit verzerrtem Gesicht herunter.
Zieht mich an sich, um zu zeigen, dass er mit dem, was geschieht, ganz und gar einverstanden ist.
Sie wälzen sich am Boden, stoßen an den Hocker, ans Pult. Sie ziehen sich an und stoßen einander wieder ab.
Hören Sie mir jetzt zu. Hier. Hier ist die Erklärung. Hören Sie. Ich habe das Haus mit der wohlbedachten Absicht betreten, seine Bräuche nicht zu stören, so lange darin zu bleiben, wie man mich dort behalten möchte.
Dann verlieren Sie sich.
Dann verlieren Sie sich. Thomas hörte den Lärm des schweren Pultes, das nach einem letzten Zusammenstoß umfiel. Er empfand ein Gefühl von Zufriedenheit. Und als er die Augen wieder öffnete, sah er, dass die kostbaren Teppiche einer rabiaten Verwüstung entgangen waren. Er versuchte, aufzustehen, um die Kampfspuren zu beseitigen. War er nicht immer noch ein Hausangestellter hier? Doch da das junge Mädchen ihm seine Hand auf den Arm gelegt hatte, fühlte er sich gefangen und wiederholte für sich: »Warum soll sie nicht eine Frau sein wie die anderen, neben der ich meine Sorgen vergessen kann?« Wieder der Mann werden, der ich war.
Kann ich nicht ihr Handgelenk mit meinen Fingern umspannen? Ist sie nicht mein? Warum sollte ich unruhig sein? Wer könnte sie mir denn jetzt wegnehmen?
Die Augen zur Hälfte schließend, untersuchte er ihre Finger, die sie ihm hinstreckte.
Die Finger waren fein und rosa, ein wenig fett vielleicht. So als hätten sie niemals irgendein Gerät berührt.
Aber es war eine sehr schöne Hand, und er drückte sie freudig. Diese Bewunderung schien dem jungen Mädchen nicht zu missfallen.
Ich möchte Sie nicht stören, aber ich muss Ihnen eine Frage stellen. Haben Sie die Arme von Barb mit den gleichen Augen angeschaut?
Barb, sagte Thomas abwesend. Ja, sagte das junge Mädchen.
Barb, die Dienerin. Sie kennen sie bestimmt. Sie war ihre
Freundin?
Thomas wollte nicht antworten. Er hatte den Eindruck, dass er, wenn er sich nun dieser Erinnerung zuwenden würde, plötzlich den Boden unter den Füßen verlieren und all das verschwinden sehen würde, was ihm noch erlaubte, weiterzuhoffen.
Es wäre nützlich, dass Sie sich an Barb erinnern. Der Moment ist gekommen, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen und eine wichtige Entscheidung zu treffen.
Thomas versuchte, sich an die Dienerin zu erinnern. Es war nicht einfach, denn sie hatte sich in sehr verschiedenen Erscheinungen gezeigt.
Zudem hatte es die Erzählung der beiden Angestellten gegeben, die eine denkwürdige Beschreibung von Barb vorgenommen hatten.
Wie sollte man diese Erinnerungen jetzt einordnen?
Die Entscheidung scheint nicht leicht, ja? Nehmen Sie sich Ihre Zeit. Das Wesentliche ist gut zu urteilen.
Thomas wollte fragen, ob das wirklich notwendig sei. Konnte seine Wahl etwas an seiner Lage hier ändern? Würde es ihn in die Lage versetzen, wieder an den Punkt zurückzukehren, wo er losgegangen war? Wohlgemerkt, nein. Aber da er nicht die Freiheit hatte, hier zu irgendetwas Nein zu sagen, antwortete er leise, hier.
Ja, hier ist meine Wahl. Hier.
Ausgezeichnet! Ich glaube Ihnen natürlich aufs Wort. Wenn es nur mich gäbe, ich würde mich hüten, Sie nach Ihren Gründen zu fragen. Doch unglücklicherweise müssen die Dinge vorschriftsmäßig geschehen. Einige Worte also noch, um Ihre Wahl zu rechtfertigen. Danach wird nicht mehr die Rede davon sein.
Thomas war äußerst peinlich berührt. Er hatte nur noch ein vages Bild von der Dienerin. Außerdem wusste er auch nicht, wie er diesen Eindruck darstellen sollte, auf dem seine Bevorzugung beruhte. Vielleicht fühlte er sich hier schlicht gut, weil sie da war, weil die Feierlichkeit des Rahmens ihm zugute kam, seiner Müdigkeit, seiner Verlassenheit.
Das junge Mädchen, wahrscheinlich unzufrieden mit dem Schweigen, das andauerte, wich ein wenig zurück und winkelte die Arme an.
Thomas spürte nun nicht mehr die Berührung ihres Körpers und sagte sich, das macht die Dinge nicht besser. Nun werde ich keinerlei Vergleichspunkt mehr haben. Er war also gezwungen zu verkünden, entfernen Sie sich nicht.
Bleiben Sie bitte. Ich werde Ihnen alle Erklärungen liefern.
Ihr Schweigen ist durchaus überraschend.
Jeder andere würde es als wirkliche Kränkung interpretieren. Wie soll man sich erklären, dass Sie vor einigen Höflichkeitsworten ohne große Tragweite zögern, deren Auswahl Ihnen zudem freisteht? Natürlich unter der Bedingung zu bestätigen, dass die Vergangenheit gestorben ist. Nennen Sie mir den Grund für Ihre Befangenheit.
Was für eine Sanftheit! Was für Zuvorkommenheiten.
Während Thomas über den Boden kroch, um in ihre Nähe zu gelangen, stand sie auf und sagte, »Die Stunden gehen vorüber und wir kommen kaum voran.«
»Wir kommen kaum voran!« »Dennoch muss eine Entscheidung getroffen werden.« »Ich interpretiere Ihr Schweigen als den Wunsch, mir nun die Initiative zu überlassen, um jeden neuen Fehler zu vermeiden. Vertrauen Sie sich mir also an.« Ich werde Ihnen die Dinge erleichtern.
Sie richtete das schwere Pult wieder auf, stellte den Hocker daneben. Sie setzte sich und klebte, nachdem sie auch das Heft aufgehoben hatte, ein Schild darauf, auf dem Thomas den Namen Lucie las, wahrscheinlich der seiner Besitzerin.
Nachdem Lucie die erste Seite des Heftes herausgerissen hatte, begann sie in einer sorgfältig und schwerfälligen Schrift zu schreiben. Sie gab sich vor allem Mühe mit den Details der Buchstaben. Sie zeichnete eher, als dass sie schrieb.
Gut. Ich werde Ihnen die Erklärung nun vorlesen, die ich für Sie verfasst habe. Und wenn Sie einverstanden sind, dann werden Sie unterschreiben. Und der Vorfall wird damit abgeschlossen sein. Also.
Ohne auf die Desillusionierung Acht zu geben, die es hervorrief, begann sie mit der Lektüre.
Dann hören Sie mir zu. Hier ist die Erklärung.
Ich spreche natürlich in Ihrem Namen, unterbrach sich das junge Mädchen.
Ich habe das Haus mit der wohlbedachten Absicht betreten, seine Bräuche nicht zu stören, so lange darin zu bleiben, so lange, wie man mich dort behalten möchte. Und wenn möglich, dort in Übereinstimmung mit den Prinzipien und im Frieden mit den Personen zu sterben. Zu sterben! Von meinen ersten Schritten an habe ich erkannt, dass Ordnung und Gerechtigkeit, alle Ordnungen dieses bedeutenden Gebäudes bestimmten. Ich habe weder Nachlässigkeit beim Personal, weder Nachlässigkeit noch Unzufriedenheit unter den Mietern festgestellt. Ich war entzückt vom Empfang, der mir bereitet wurde und zu dem mein Verdienst mir keinerlei Recht gab.
Thomas hatte in diesen Augenblicken viel von seinen Kräften verloren, obgleich er bereits davor sehr schwach war.
Daher, wenn ich den Nutzen betrachte, den ich aus meinem Aufenthalt unter so tugendhaften Menschen ziehe, bin ich überzeugt, bescheiden, einfach und aufrecht gelebt zu haben.
Er bemerkte auch, dass nun seine Beine zur Hälfte gelähmt waren und stützte sich mit beiden Armen am Boden ab, um den Rest des Körpers vorwärts zu schieben.
Dass ich nichts Böses tun konnte in Anwesenheit solcher Vorbilder und unter der Leitung solcher Gesetze, habe ich die Pflicht, in einem besonders bedeutenden Moment meines Lebens den Menschen zu danken, die mir so viel Gnade gewährt haben, indem ich eine feierliche Bezeugung an sie richte.
Ein wenig stammelnd und noch außer Atem sagte er dann: Hier bin ich.
Der Vorfall wird damit abgeschlossen sein.
Das junge Mädchen reichte ihm das Blatt Papier.
Setzen Sie Ihren Namen unten hin und in so lesbaren Schriftzeichen wie möglich. Man kann nicht sorgfältig genug sein mit seiner Schrift.
Da er wünschte, das junge Mädchen an seinem Eifer Anteil nehmen zu sehen und auch um sicher zu sein, dass sie ihn anerkennen möge, fragte er Lucie, ob sie seinen Namen denn wüsste.
Wenn Sie schneller gearbeitet hätten, würde ich ihn bereits kennen. Ihr Name ist nicht bis hier durchgedrungen. Beeilen Sie sich also mit Ihrer Unterschrift.
Sie wusste also nicht, wer er war. Und es war nur eine traurige Komödie. Warum sollte er also unterschreiben?
Er gab ihr das Blatt mit dem ersten Buchstaben seines Namens als Unterschrift zurück, einem monumentalen Buchstaben, der für sich allein die Bedeutung eines Wortes hatte.
Ich sollte mich nicht mit dieser unvollständigen Unterschrift begnügen, aber die Zeit drängt. Wir haben noch viel zu erhellen. Nun sind Sie aber ein wenig freier. Die hauptsächliche Schwierigkeit besteht dennoch fort, denn Sie gehören immer noch dem Personal an und in dieser Eigenschaft kann Ihr Verbleib bei mir nur in streng vorgegebenen Grenzen geduldet werden. Wenn Sie kein Mittel finden, den Regeln zu entkommen, werde ich gezwungen sein, Sie fortzuschicken.
Ich bin kein Hausangestellter.
Gut, sagte Lucie, das dachte ich mir. Ihre Lage ist daher klarer, auch wenn sie dadurch nicht besser ist.
Tatsächlich habe ich keinen Grund mehr, Sie zu bitten, zu gehen. Aber Sie selbst haben keinen Anlass mehr, zu bleiben.
Sie sind hier unerlaubt eingedrungen und wir müssen uns also trennen.
Und wenn ich wirklich Hausangestellter wäre?
Sind Sie es oder sind Sie es nicht?
Was soll ich tun? Fragte Thomas schwach.
Wie wollen Sie, dass ich Ihnen antworte?
Die Situation scheint mir ausweglos, sagte das junge Mädchen.
Leider sehe ich nur die Lösung, dass Sie gehen.
Ich kann den Raum nicht verlassen, sagte Thomas und zeigte mit dem Finger aufs Blatt, das das junge Mädchen träumerisch faltete und wieder entfaltete.
Nach der Bescheinigung, die ich unterschrieben habe und die mir verbietet, umzukehren, haben die anderen Teile des Hauses für mich aufgehört zu existieren. Haben Sie an diese Schwierigkeit gedacht?
Sie springt ins Auge. Und wahrscheinlich haben Sie nicht die ganze Ernsthaftigkeit erfasst. Sie haben sich nicht nur im übrigen Haus unerwünscht gemacht, indem Sie sich höflich, aber endgültig von all jenen verabschiedet haben, die Sie dort getroffen haben. Diese Vergangenheit ist verschwunden und es ist besser, nicht mehr darauf anzuspielen.
Sie haben sich aber ebenfalls beinahe aus diesem Raum vertrieben, der nicht von den anderen Zimmern oder den anderen Etagen abgetrennt sein kann. Sie stehen bereits nur noch mit einem Fuß darin. Und wenn ich Sie ein wenig zerstreut anschaue, sehe ich Sie halb in der Leere hängen und sich mühsam, mühsam an die Kante eines Simses klammern.
Aber seien Sie beruhigt, fügte Lucie hinzu, als sie bemerkte, wie sehr ihre Worte Thomas entsetzten. Das ist wieder nur ein Bild.
Sie sind nicht wirklich in Gefahr. Aber das ist es, woran Sie sind. Und Sie müssen darüber nicht betrübt sein. Eine solche Situation ehrt Sie.
Meinen Sie das wirklich?
Ja, Ihre Bescheinigung ist sehr schön, sagte das junge Mädchen und schlug sanft mit dem Blatt Papier auf das Pult. Sie zieht mich mächtig zu Ihnen.
Durchs Papier hier spüre ich den erhabenen Buchstaben, den Sie gezeichnet haben. Oh, Sie haben ihn auf wundervolle Weise eingraviert.
Er stellt eine wahre Verbindung zwischen uns her.
Sie legte das Dokument auf eine Ecke des Pultes, stellte ein großes, gläsernes Tintenfass drauf.
Wollen Sie einen Blick nach hinten werfen? Mir scheint, dass die Nacht hereinbricht.
Thomas musste sich auf den Rücken drehen. Indem er den Kopf ein wenig anhob, betrachtete er den ersten Raum. »Aber nein«, sagte er und drehte sich um, »die Nacht ist noch fern.« Lucie hörte ihm aufmerksam zu.
»Könnten Sie gegebenenfalls Ihre Anwesenheit in diesem Saal rechtfertigen?«
»Zweifellos«, sagte Thomas, »nichts ist leichter als das.«
»Obwohl ich kein Hausangestellter bin.« bin ich doch an Ihre Person gebunden.
Ist das wahr? Auch ich bin Ihnen sehr verbunden. Und Sie haben große und schöne Hände.
Ich würde Sie gerne näher betrachten. Wollen Sie nicht aufstehen?
Thomas dachte, dass das mit Ihrer Hilfe möglich wäre. Warten Sie, sagte Lucie, als sie bemerkte, dass er bereits eine Bewegung machte.
Zunächst müssen Sie wissen, auf was Sie sich einlassen. Die Gefühle sind immer sehr einfach. Aber wenn man sich ihnen ohne Überlegung hingibt, stürzt man sich schnell in gefährliche Leichtsinnigkeiten. In dem Fall, dass unser Verhältnis ernst würde, hätten Sie verschiedene Pflichten zu erfüllen.
Möchten Sie, dass ich Sie darüber belehre? Sie nicken. Ausgezeichnet.
Ausgezeichnet. Zunächst werde ich Sie bitten, so wenig wie möglich zu sprechen. Die Worte sind unter uns nutzlos. Es wäre für Sie eine Ursache für Müdigkeit, für mich eine Quelle von Unbehagen.
Lucy sagt, dass sie Befürchtungen hätte, dass alle Geheimnisse, die man ihr vorbehalten würde, bei gleicher Gelegenheit alle früheren Bekanntschaften erreichen würden.
Das Haus hier ist ein riesiger Klangkäfig. Jeder hört das, was alle anderen sagen. Ich hätte unaufhörlich den Eindruck, dass wir immer noch im allgemeinen Gewühl sind. Zweitens, ich möchte Sie bitten, mich nicht anzuschauen. Wir kennen uns erst sehr wenig. Sie können mich nicht so sehen, wie ich bin. Ich bin sicher, dass Sie momentan ein ganz und gar falsches Bild haben.
Sie meint auch, ich würde Sie für groß halten, für kräftig und von majestätischer Haltung, obwohl Sie doch recht klein wäre und wenig widerstandskräftig.
Zu meinen Händen sage ich nichts. Sie haben Sie ungefähr so gesehen, wie Sie sind. Solche Irrtümer könnten zu Missverständnissen führen. Auf wen richtet sich Ihre Bewunderung, Ihr Bedürfnis nach Zuneigung, Ihre Freundschaft? Auf all jene, die Sie vor mir gesehen haben und deren Bilder Ihre Augen trotz Ihres Versprechens unbewusst suchen.
Lucy hielt für einen Augenblick inne. Thomas hatte die Augen weiter starr auf sie gerichtet.
Nun möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf den 3. Paragraphen unseres Vertrags lenken.
Sind Sie bereit, ihn anzuhören?
Gut. In wenigen Worten werde ich damit fertig sein. Von dem Moment an, da unsere Vereinigung beginnt, werden Sie verpflichtet sein, nicht an mich zu denken. Eine strenge Verpflichtung, die keinerlei Abschwächung erdulden können wird. Dieses Verbot betrifft vor allem die freundschaftlichen Gedanken, die Sie gerne an mich richten würden und die sich auf Ihrem Gesicht abzeichnen würden, wobei Sie Ihrer Anwesenheit einen Wirklichkeitscharakter verleihen würden, der ganz und gar nicht im Einklang mit der bereits so prekären Situation wäre, mit der Sie sich abfinden müssen.
Es ist notwendig, dass ich, wenn die Umstände es verlangen, behaupten kann, dass Sie nicht hier sind und sogar, dass Sie mir unbekannt sind.
Nicht an mich zu denken wird bedeuten, an mich zu denken, ohne dass etwas uns trennen kann.
Sie werden mich von dem entbinden, was Sie selbst sind. Und Sie werden mir den Zugang zu all dem eröffnen, was Sie nicht sind.
Thomas glaubte, er wäre eingeschlafen, denn er fuhr hoch, als er das junge Mädchen jetzt laut verkünden hörte.
Hallo? Wer ist da? Wer hat geklopft?
Da ist niemand. Erwarten Sie Besuch?
Aber ja, hören Sie, sagte Lucy, es hat geklopft. Thomas hörte erneut hin und ebenso wenig wie beim ersten Mal konnte er den geringsten Laut wahrnehmen. Nachdem sie sich um einige Schritte entfernt hatte, drehte die junge Frau sich plötzlich um und sagte, unsere Unterhaltung war ja äußerst nützlich.
Sie haben ausgezeichnet verstanden, was ich wünschte. Und ich fühle mich in allen Punkten mit Ihnen im Einklang. Verlieren Sie also nicht das Vertrauen. Ihre Treue wird belohnt werden.
Thomas hörte, wie sie weiterging und lauschte dem Geräusch ihrer Schritte. Wahrscheinlich bin ich verloren, sagte er sich.
Ich habe keine Kraft mehr, um zu warten. Und nun auch keinen Grund mehr, neue Anstrengungen zu machen. Das ist Pech. Und daran sterbe ich.
Er fiel recht ungeschickt auf den Boden und konnte nur noch mit der Hand seinen Kopf schützen. Sobald Thomas wieder bei Sinnen war, hörte er durch das Klopfen seines Herzens hindurch, überraschend und in der Ferne, einen metallenen Ton, der dem Knarren eines Schlosses ähnelte.
Die Tür öffnete sich krachend, und obwohl es weit entfernt war, spürte man die feuchte und eisige Luft von draußen.
Ich hatte also nicht den richtigen Schlüssel, sagte er sich. Ich habe mir wirklich nichts vorzuwerfen. Lucie rief, es ist Besuch für sie, wie um ihn zu zwingen, an der Unterhaltung teilzunehmen.
Es war eine schwierige, verlegene Männerstimme und dazu noch die Stimme Lucies, die nun bemerkenswert tief war.
Sie kam schnell mit einigen Schritten Abstand, gefolgt vom Besucher, der nun zurückgeblieben war, um die Tür zu schließen.
Ich bin Ihr früherer Begleiter.
Der Besucher hier kam im ungünstigen Moment.
Dom, Sie erinnern sich.
Dom, der junge Mann sagt es, ohne die Zeit zu lassen, selbst eine Schlussfolgerung aus dieser Musterung zu ziehen.
Sie erinnern sich.
Ja, er kommt her, um festzustellen, dass alles vorschriftsmäßig geschieht. So ist es der Brauch.
So ist es Brauch, sagt Lucie. Einen Einwand vorwegnehmend, fügt sie es wohl hinzu.
Finden Sie übrigens, dass ich mich verändert habe? Fragte der junge Mann mit betretener Miene. Dann, um zu vermeiden, dass die Frage allzu lange ohne Antwort bleiben würde, fügte er hinzu, aber das ist ganz natürlich.
Als Sie mir begegneten, hatte ich eine schwere Krankheit überstanden und war noch nicht vollkommen genesen.
Nun ist es eine alte und gänzlich vergessene Geschichte. Im Übrigen haben Sie sich ebenso verändert wie ich.
Trotz dieser Erklärungen schaute ihn Thomas weiterhin an.
Man sah seine früheren Narben nicht mehr, außer rund um den Mund.
Wenn Sie danach suchen, ob es Züge von Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und mir gibt, dann begehen Sie einen Fehler.
Ich muss Sie vor dieser Illusion warnen.
Wo wohnen Sie denn jetzt? Ich habe das alte Zimmer im ersten Untergeschoss noch nicht verlassen.
Das ist aber vorübergehend und wird sich ändern, sobald die Mieter neu zugeordnet worden sind.
Das ist der Brauch? Fragte Thomas mit schwacher Stimme. Es ist mehr als ein Brauch, sagte Lucie.
Ja, eine Pflicht ist es. Die Regeln, die wir gerade besprachen, haben sehr persönlichen Charakter. Insofern müssen sie von einem Drittel garantiert werden, das ihre Befolgung überwacht. Das Eingreifen des jungen Mannes hier ist also ein exzellentes Zeichen, und bald steht unserer Vertrautheit nichts mehr entgegen.
Der frühere Begleiter hielt es für nützlich, die Antwort zu ergänzen. Meine Rolle ist hier wichtig, sagte er.
Ich wurde beauftragt, Ihnen als Sprecher zu dienen, wenn Ihre Schwäche es Ihnen nicht mehr erlauben wird, sich auszudrücken. Ich soll Ihnen auch die Kenntnis der Ereignisse erleichtern, die Sie nicht mehr direkt erfahren können oder bei deren Interpretation Sie dazu neigen sollten, sich zu täuschen.
Nun, fügte er hinzu, wobei er sich Lucie zuwandte, scheint mir alles deutlich klargestellt worden zu sein.
Es wäre sehr freundlich, wenn Sie meine Worte notieren könnten. Eine schlichte Formalität.
Noch ein Wort, sagte Thomas, als er sah, dass der junge Mann kurz davor war, aufzustehen.
Ich hatte niemals den Gedanken, mich mit Ihnen zu vergleichen. Ich finde, dass wir uns absolut nicht ähneln. Sie sind für mich nur ein früherer Begleiter.
Wirklich, sagte der Mann mit ungläubiger Miene, dann ist ja alles bestens. Er stand hastig auf.
Alles bestens. Die Nacht bricht an. Wir warten nur noch auf den Moment, da die Lampen angemacht werden.
Wenn die letzten Schimmer, die noch die Parkette und die Möbel glänzen lassen, verschwunden sind, werden wir davon ausgehen können, dass der Tag vorbei ist.
Ein wenig Geduld. Es ist eine Sache von einigen Augenblicken.
Es schien, dass Thomas kaum die Zeit gehabt hätte, die Augen zu schließen und kurz danach wieder zu öffnen, als er auf den Treppenstufen mehrere Lampen entdeckte. Diese rote Helligkeit war sehr verschieden vom Dämmerlicht des Abends hier im Raum. Eine Glasglocke diente als Lampenschirm und auf jeder von ihnen war ein kurzer Spruch eingraviert, den das Feuer erstrahlen ließ.
Der erste Spruch war in gotischen Lettern geschrieben und umfasste die Worte: Die Liebeslampen sind Flammenlampen. Der zweite, mehr gezeichnet als geschrieben, besagte: Ich habe seine Unwissenheit entzündet.
Der dritte war so lang, dass die Worte, die man las, nur einen Teil davon abzubilden schienen. Der Tag singt dem Tag den Lobgesang und die Nacht lehrt der Nacht die Wissenschaft. Das Licht dieser Lampen war angenehm. Und obwohl Thomas überzeugt blieb, dass man sie verfrüht angezündet hatte, bat er nicht darum, sie wieder zu entfernen.
Solange es hier noch nicht vollständig Nacht ist, haben Sie das Recht, im Raum zu bleiben.
Sie können, wenn Sie es wollen, entweder Ihren Aufenthalt noch um einige Augenblicke verlängern oder sich nunmehr in das Zimmer dort hinten zurückziehen. Sie sind frei zu entscheiden. Dennoch sollten Sie mit dieser Entscheidung besser nicht bis zur letzten Minute warten.
Warum hat man denn gerade Sie geschickt?
Der junge Mann dachte einige Augenblicke über diese Fragen nach. Dann fuhr er mit den Händen unter Thomas' Arme, richtete ihn mit einer plötzlichen Bewegung auf und drückte ihn kräftig an sich.
Beide steigen umschlungen die Treppe hoch, in unbequemer Position also. Thomas gegen die Brust seines Führers Dom gedrückt. Schulter an Schulter. Thomas läuft rückwärts.
Man kann von hier aus nur den Vorraum sehen. Und das Zimmer, das gerade verlassen worden ist. Aber noch ist heller Tag.
Thomas protestiert gegen den Missbrauch, indem er mit aller Kraft Widerstand leistet. Zur Überraschung ist er nicht so schwach, wie man es vielleicht angenommen hatte.
Ja, fast gelingt es ihm, den Gegner zu lähmen, indem er sich einfach an ihn hängt. Er hat die gleiche Figur. Seine Schultern sind genauso breit, also genügt es, dass man sich kräftig an ihn hängt, um seine freie Bewegung zu behindern.
Im Laufe des Kampfes konnte Thomas seinen früheren Begleiter in aller Ruhe studieren. Er wollte eine Vorstellung von der Ähnlichkeit bekommen, die zwischen ihnen existieren mochte. Dann, seinen Widerstand aufgebend, ließ er sich von Dom forttragen und aufs Bett legen.
Nun erholen Sie sich in Ruhe.
Ich werde an Ihrer Stelle wachen und Sie informieren, sobald etwas Wichtiges geschieht.
Dom zog die Vorhänge zu und nahm dann ein Stück Brot aus seiner Tasche. Während er gierig aß, sagte er, zweifellos aus Höflichkeit, »Unsere gemeinsam verbrachten Momente werde ich in guter Erinnerung behalten.«
»Ihre Begleitung war angenehm und ich habe diese Art zu leben wirklich geschätzt. Ich werde Ihnen nur einen Vorwurf machen, nämlich, dass Sie meine Ratschläge nicht befolgt haben. Es war Ihr schlechter körperlicher Zustand, der Sie bei Ihrer Suche im Haus behindert hat und letztendlich auch für Ihr Scheitern verantwortlich ist.«
»Aber geschafft habe ich es«, begnügte sich Thomas zu antworten. »Gewiss, gewiss«, erwiderte der junge Mann.
»Sie haben es geschafft. Ich bin nicht hier, um das zu bestreiten.«
»Aber Sie wissen genau, dass man es immer schafft. Dass es aber nicht das ist, was von Bedeutung ist.«
»Was hat mir also gefehlt?«
»Ihren Weg zu erkennen. Ich wurde Ihnen zur Seite gestellt, um Sie aufzuklären, wenn Sie den Wunsch danach gehabt hätten. Ich war Ihr anderes Selbst.«
Ich kannte alle Strecken des Hauses und ich wusste, welcher Sie folgen müssten.
Es hätte genügt, mich zu fragen, aber Sie haben es vorgezogen, auf Ratschläge zu hören, die nur zu Ihrem Untergang führen konnten.
Und wo war dieser Weg?
Sie haben ihm den Rücken zugewandt, antwortete der junge Mann in seiner gelassenen und ein wenig blasierten Art. Ihr Ehrgeiz war es, die Höhen zu erreichen.
Sie wollten von einer Etage zur anderen gelangen, Zentimeter für Zentimeter, ein kindischer Ehrgeiz, der sie schlicht umgebracht hat. Was für Strapazen in einer verpesteten Atmosphäre.
Dennoch wäre der wahre Weg bereits vorgezeichnet gewesen.
Zudem führte er in eine Gegend, wo sie ein Dasein geführt hätten, das es wert gewesen wäre.
»Und wo wäre das denn gewesen?« fragte Thomas, die Augen halb geschlossen. »Bei den Untergeschossen«, sagte der junge Mann salbungsvoll.
»Ja, unten. Ich kann so lange mit Ihnen darüber sprechen, wie nötig. Aber die undurchschaubare Schönheit der Keller und der Kellergeschosse kann man nicht durch Worte verständlich machen.«
»Das müssten Sie selbst beurteilen. Der Grundriss des Hauses ist seltsam.«
trotz des Geflechts von Gängen, die sich kreuzen, sich gabeln, zurückführen, einem Verlauf folgend, der taumelig macht, ist es nicht möglich, sich darin zu verirren. Riesige Schilder mit einem System von Pfeilen und Punkten verraten alle 10 Meter den Weg, dem man folgen muss. Wenn man nach rechts geht, dringt man immer weiter unter die Fundamente vor. Wenn man nach links geht, nähert man sich den Untergeschossen und dem Eingang. Das ist die einzige Regel. Bei allem Übrigen ist man frei.
Frei, wiederholte Thomas. Ja, frei, sagte der junge Mann.
Da unten hören die Mieter auf, von der Ordnung im Haus abhängig zu sein und von dessen Macht, die sich abschwächt, sobald man der großen Tür nahe ist.
Tom sagt, ja, diese Ordnung ist ganz und gar aufgehoben, wenn man die Schwelle da unten überschritten hat.
Die große Tür ist anders, als ihr Name vermuten lässt, nur eine Barriere aus wenigen Holzstücken und Gitterwerk. Doch an sie brandet die Kraft der Gewohnheit und die Vorstellungskraft der Mieter sieht sie als riesiges Eingangsportal. Der Eingang unten wird von einem Mann bewacht, den sie Aminadab nennen.
Der Zugang ist leicht. Und jene, die sich dorthin begeben, bemerken, dass sie nun unter der Erde sind.
Sie haben tatsächlich unter der Erde gesagt, fragte Thomas, der versuchte, sich aufzurichten, um alles besser hören zu können.
Das ist in der Tat seltsam.
Aber nichts wäre zutreffender, sagte der junge Mann und schaute triumphierend um sich.
Haben Sie noch nie an die Vorteile gedacht, die darin lägen, unter der Erde zu leben? Sie sind zahlreich.
Man ist nicht mehr dem Wechsel von Tag und Nacht unterworfen, was ein Grund für praktische Schwierigkeiten und eine hauptsächliche Quelle unserer Ängste ist.
Sobald sie diese Kellergeschosse betreten haben, erklärte Dom, sind sie verblüfft vom Eindruck, den sie bekommen und der wie das Ende eines bösen Traumes ist. Da unten hüllt die Erde beinahe ihren gesamten Körper ein. Allein eine ihrer Hände, die frei geblieben ist, kann mit all den Fingern in die dichte Kruste eindringen und wütend schaben, um einen Durchgang zu öffnen. Sie erledigt dabei mehr Arbeit als eine ganze Mannschaft von Erdarbeitern.
Aber eines Tages bricht die Erde dann auf.
Unter dem kleinen Hügel, von dem sie umgeben sind, bemerken sie einen dünnen, zarten Lichtstrahl, der sich über das äußerste Ende ihrer Blicke hinaus ergießt. Der Tag ist nah. Obgleich die Idee, ein neues Leben anzugehen, sie nun ein wenig erschreckt, wenden sie sich stolz von der Vergangenheit ab, die nunmehr endgültig begraben ist, und werden feststellen, dass es einen Ausweg gibt. Es ist ihnen gelungen, dem Unvermeidlichen zu entkommen, da sie als einziger unter Hunderttausenden erkannt haben, dass der wahre Weg nicht nach oben führt, sondern tief hinunter in den Boden. Nur eine dünne Kruste trennt sie noch vom Ende des Albtraums. Eine einzige Frage bleibt: Was geschieht dort oben?
Ja, diese Frage stellt sich nunmehr, und Sie müssen sie beantworten.
Thomas richtete sich im Bett auf, so als müsste er diese Frage nun tatsächlich beantworten. Er schaute auf Dom, und plötzlich musste er an Lucie denken.
»Ich bitte Sie, mich zu entschuldigen. Ich bin nicht weiter bereit, auf Ihre Frage zu antworten. Ich wäre glücklich, Ihnen meine Dankbarkeit zu beweisen, denn Ihre Ausführung hat mich interessiert. Aber verstehen Sie die Lage, in der ich mich jetzt befinde? Es ist zu spät.«
»Ja, ich weiß«, sagte der junge Mann, »das weiß ich.« Dann rief er Lucie mit dieser unverschämten Stimme, derer Thomas so schrecklich überdrüssig war. Lucie brachte eine der Lampen mit, die vorher auf den Treppenstufen gestrahlt hatten, und löschte das Licht. Thomas war verblüfft, seinen früheren Begleiter nun mit ihr in seinem Namen sprechen zu hören. In betrübtem Ton sagte Dom,
»Ich warte seit langer Zeit auf diese Unterhaltung. Kommen Sie ganz nah heran. Es fällt mir schwer, einem Gespräch zu folgen.«
Lucie näherte sich Thomas. »Sie haben mich anfangs missachtet«, sprach der junge Mann weiter.
»Jetzt bin ich klarsichtig genug, um Ihren Worten zuzuhören. Mein Ende ist nicht beneidenswert.
Diese letzten Worte schockierten Thomas, der sofort unterbrach.
Ich möchte meine Gedanken lieber selbst ausdrücken.
Ihre Redeweise gefällt mir nicht.
Verurteile ihn nicht überstürzt.
Die junge Frau trat dazwischen und bat Thomas in neuem Ton von Vertrautheit.
Er handelt in guter Absicht. Was möchtest du uns also noch sagen?
Es ist offensichtlich, dass mein Ende nicht verdient, für so traurig gehalten zu werden. Ich fühle mich im Gegenteil sehr glücklich, meine Pflicht erfüllt und lange genug gelebt zu haben, um dir schließlich zu begegnen.
Ich werde dir einen Rat geben, sagte das junge Mädchen, als wäre das die Antwort.
Lege dich auf die Seite, hebe den Kopf und schaue durch den Vorhang dort. Es gibt ein Fenster, dessen Rahmen sich schwarz von der Wand abhebt. Kannst du es erkennen?
Ein Fenster? Das ist seltsam. Kannst du nicht herantreten, die Hand zu heben? So als wolltest du jemandem ein Zeichen geben und ihn bitten, einzutreten?
Thomas drehte sich mühsam um.
Es würde mich erleichtern.
Nein, du verlangst das Unmögliche, sagte Lucie ungeduldig.
Nein, ich kenne dich nicht.
Lucie sagt, ich gab dir nie ein Zeichen.
Ich habe auch keine Botschaft geschickt. Nur dank der Nachlässigkeit, die im Haus hier herrscht, konntest du bis hierher kommen.
Und du wurdest auch von keinem Befehl gerufen. Lucie sagt, es ist ein anderer, der erwartet wurde.
Jetzt muss man natürlich deine Anwesenheit berücksichtigen. Ich will dich nicht fortschicken, unter dem Vorwand, dass du ein Fremder bist. Aber diejenige, die du suchst, bin ich nicht. Und derjenige, der kommen sollte, der bist du nicht. Das ist wohl ärgerlich, aber es ist die Wahrheit. Ich kenne dich nicht.
Thomas sagte, aber ich konnte dich nicht vergessen.
Ich erkenne dich.
Du bist es.
Ein schreckliches Missverständnis ist es. Schrecklich.
Als du mir dies Zeichen gabst, habe ich das Haus hier betreten, hier meinen Weg gebahnt.
Ich habe dich gesucht und nun bist du hier bei mir.
Gut, da du dir so sicher bist, füge ich mich eben diesen Worten. Du hast mich überzeugt.
Lucie wandte sich Dom zu. Jetzt kannst du sprechen, sagte sie mit strenger Stimme.
Noch einen Augenblick. Deine Stimme hat sich verändert.
Meine Stimme?
Ja, sagte Thomas. Erinnerst du dich nicht, dass deine Stimme einmal ganz vorsichtig klang und leise?
Man hörte sie kaum.
Soll ich denn leiser sprechen? Sagte Lucie und sprach nun im Flüsterton.
Mit wem redest du?
Mit dir. Hörst du nicht?
Ist es vielleicht die Krankheit, die mich Stimmen auf solche Art und Weise hören lässt? Thomas wandte sich wieder an den jungen Mann. Möchten Sie nun ihrerseits etwas sagen? Dom, der junge Mann, zögerte und sagte schlecht gelaunt,
bezüglich der Unterhaltung, die wir gerade eben hatten, befürchte ich, dass Sie allzu schnell Schlussfolgerungen zogen.
Meiner Ansicht nach hätte mein Vorschlag Sie interessieren sollen. Es war noch nicht zu spät.
Wirklich, sagte Thomas. Und nachdem er nachgedacht hatte, fügte er hinzu, aber Ihre Stimme höre ich sehr gut.
Mir scheint gerade, dass ich Sie damals nicht viel anders gehört habe.
Er hob den Kopf und starrte nun wieder in Lucies Gesicht.
Sie entsprechen in jeder Hinsicht der Person, die ich kannte. Bist du mir böse?
Da beugte sich das junge Mädchen über ihn und schrie, du bist unverbesserlich.
Hör mir zu! Ein schreckliches Missverständnis ist es! Du willst einfach nicht verstehen!
Lucie nimmt Thomas Kopf fest zwischen beide Hände und zwingt ihn, sich zum Fenster zu drehen. Sie sagt, warte auf die Nacht, die langsam anbricht. Die Schatten sind so leicht aus diesem Haus verjagt.
Die Sonne ist bereits zurück, kaum dass uns ihr Licht verließ. Es ist hier so angenehm. Man muss die Augen nicht verschließen, um sich von des Tages Schlaflosigkeit zu befreien.
Es ist zauberhaft, in dieser Dunkelheit des Außen die gleiche Finsternis zu finden, die hier im eigenen Innern die Wahrheit so oft totschlägt. Zu dieser Stunde werde ich dir so erscheinen.
Ich schaue dich lange an, werde nicht weit von dir liegen. Du wirst fragen, und auf alle deine Fragen werde ich antworten.
Die Lampen sind umgedreht, und wenn du ihre Botschaft liest, dann wirst du alles verstehen, alles. Sei ohne Ungeduld, die Nacht wird gerecht sein. Alles wird darin versinken.
Die Nacht, sagte Thomas mit träumerischer Miene, werde ich dich sehen können?
Ohne Zweifel nein, sagte das junge Mädchen.
Lucie beugt sich über Thomas. Sie sagt, ich werde dich in die Arme nehmen.
Ich werde dir Worte von großer Bedeutung ins Ohr flüstern. Worte, die alles verwandeln.
Lucie sagt, ja, du wirst mich erkennen. Mein Gesicht wirst du erkennen.
Ja, mein Gesicht. Und du wirst auch erfahren, ob du sie wiedergefunden hast, die, die du glaubst zu suchen, für die du hier eingetreten bist, wunderbarerweise.
Ja, aber auch ohne Sinn und mit so viel Hartnäckigkeit. Du warst außergewöhnlich, sagte Lucie. Und während alle anderen, sobald sie den Fuß ins Haus gesetzt haben, ihr früheres Dasein vergaßen, hast du eine kleine Erinnerung behalten und sie dir niemals wegnehmen lassen.
Ich kenne dich kaum.
Nein. Nein.
Aber ich kann meine Arme öffnen.
Ich kann meine Arme öffnen.
Ich kann dich umschlingen.
Ja, das kann ich. Ich kann dich umschlingen.
Ich werde mich mit dir inmitten großer Geheimnisse wälzen. Wir verlieren uns.
Wir verlieren uns.
Und werden uns dann wiederfinden. Nichts gibt es mehr, das uns trennen könnte.
Nichts. Nein.
Wie schade, dass du diesem Glück nicht mehr beiwohnen kannst.
Bist du nun zufrieden? Sie schien Thomas nun größer, robuster. Auch Dom näherte sich mit zaghafter Stimme.
Nein, kaum. Die Nacht bricht so schnell herein. Ich kann nicht atmen.
Thomas dachte über diese Worte nach und starrte wieder das junge Mädchen an. Eigenartig war es, Lucie ähnelte dem Haus. Das hätte er schon längst begreifen können. Das junge Mädchen hatte, indem es im Haus hier lebte, auch dessen Äußeres angenommen.
Ja, es war der traurige und rätselhafte Körper des Bauwerks, der mit dem ihren zu verschmelzen schien.
Während er weiter darüber nachdachte, hatte sein Begleiter wohl weitergesprochen, denn Thomas bemerkte, dass die Unterhaltung eine Wendung genommen hatte. »Ich danke dir, dass du mich gehen lässt«, sagte der junge Mann laut.
»Eine seltsame Finsternis ist das. Sie ist so leer.«
Der junge Mann näherte sich jetzt Lucie auf seltsame Weise.
Dom packte sie an der Taille und drückte sie heftig an sich, so als wollte er mit ihr verschmelzen.
In dieser Geste lag die unangenehme Zuversicht, dass er wusste, wer sie war. Und Thomas nun zeigte, wie man mit Entschiedenheit und einer gewissen Unverfrorenheit die Geheimnisse bis zum Ende durchdringt. Thomas schaute das Paar traurig an. Er gab ein unmerkliches Zeichen. Beide traten vor, immer noch eng verschlungen. »Du hast recht«, sagte der junge Mann.
»Es ist Zeit zu gehen. Dieses Mal wird niemand mehr kommen, um zu erklären, warum ich allein bin. Ich muss dem Haus entsagen. Ich gehe.«
Thomas versteht, dass die Worte für ihn bestimmt sind, denen er sich fügen muss. Dennoch hebt er die Hand, um Aufschub zu erhalten. Noch wenige Augenblicke. Lucie, das junge Mädchen, hat ihm sicher noch etwas zu sagen. Es genügt nur noch ein einziges Mal, um Hilfe zu rufen.
Darum wirft er sich nach vorn. Doch in diesem Moment schwinden die letzten Strahlen des Tageslichts.
Thomas reißt die Augen auf und breitet seine Arme aus. Die Hände öffnen sich zaghaft und tasten in die Nacht. Er glaubt, dass es endlich Zeit für eine Erklärung sei. Wer sind Sie? Sagt er mit ruhiger und überzeugter Stimme. Und es ist, als würde diese Frage ihm erlauben, alles aufzuklären.
Aminadab von Maurice Blanchot. Dritter Teil. Aus dem Französischen von Marco Gutjahr. Thomas, Manuel Harder. Barb, Bibiana Beglau. Lucie, Marina Galitsch. Dom, Franz Petzold. Und als Erzähler Jens Harzer. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Lena Demke. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.
Wenn euch dieses Hörspiel gefallen hat, dann empfehle ich euch noch ein weiteres philosophisches Hörspiel aus unserem Feed, und zwar Metaphysik der Lehre, also mit EE. Ihr findet es, neben sehr vielen weiteren Hörspielen, in unserem Podcast, und den findet ihr in der Deutschlandfunk-App.